Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 10. August 2018, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht. Denken, sprechen, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ich denke, ihr kennt das. Ja, das ist eine weitere Sommersendung aus meiner Küche, meinem Küchenstudio, Küchenradiostudio in Hamburg, zu euch nach Frankfurt oder ins Internet live über Skype. Deswegen wie immer die kleine Warnung hier, es kann möglicherweise zu Unterbrechungen kommen, was ich allerdings nicht hoffen möchte. Ja, das ist, wie ich schon sagte, die ja, dritte Sommersendung schon in diesem Jahr, Juni, Juli, August. Ja, von Sommer haben wir ja fast alle genug, würde ich sagen, eben noch mit dem Helmut in Frankfurt telefoniert. Die haben ja auch gestern eine gründliche Abkühlung erhalten. Ich habe es ein bisschen über Twitter verfolgt, da hat man ein paar so Bilder gesehen, während es auch natürlich da ganz unterschiedlich wohl ausgefallen ist. Im Osthafen oder im Osten von Frankfurt ist einiges runtergekommen. Im Norden und Westen sah es schon wieder ganz anders aus. Das ist übrigens hier auch nicht anders. Also gestern hat es hier ganz ordentlich Rums gemacht, aber dann wollte dann doch kein weiterer größerer Regenguss davon kommen. Es hat ein wenig gut geblasen und eben gab es so ein paar Donnerschläge, aber dann war es auch wieder. Ja, also ich glaube, über den Sommer brauche ich ja nicht allzu viele Worte zu verlieren. Na, ich werde wahrscheinlich bestimmt doch wieder im Verlauf dieser Sendung darauf zurückkommen. Ja, nicht wahr? Also zum Glück ist auch hier etwas Abkühlung eingetreten, sodass ich nicht diese Sendung hier in der allergrößten Hitze durchführen muss. Ist auch bei uns ein wenig Abkühlung und heute außerordentlich, nenne ich außerordentlich, aber recht windig und jetzt ist es sogar ein bisschen zugezogen, aber das soll sich auch wieder die Tage ändern. Naja, endloser Sommer oder sowas las ich neulich so als gefährliche Drohung, nicht wahr? Irgendwie Endless, ist das nicht irgendeine Marke, Modemarke oder irgendein Klamottenshop, Endless Summer oder sowas? Keine Ahnung, nicht wahr? Ich glaube, alle würden sagen, oh, jetzt bitte mal, nicht wahr? Wo las ich neulich auf Twitter? Früher gab es dieses Tief über die Biskaya, das hat sich verzogen. Jetzt haben wir ein Hoch über Skandinavien. Ja, das habe ich ja erlebt. Ihr werdet euch erinnern, die letzte Sendung vor 4 Wochen, Mitte Juli, war ja nicht ganz knapp, aber so schon ein wenig vor meinem Schwedenaufenthalt und da habe ich ja schon ein wenig darüber resoniert, wie das Wetter werden würde. Mit einem Wort, es war nicht wesentlich anders als hier oder in Frankfurt. Beinahe größte Hitze. Die Zeitungen in Schweden haben sich mit Superlativen überschlagen. Extrem Hetan, Rekord Hetan. Hetan ist wohl Hitze, also das war auch für Schweden außerordentlich ungewöhnlich und ich fragte mich, ob ich bislang den Sommer 97, mein erster in Schweden, den ich als außerordentlich warm in Erinnerung habe, ob ich den jetzt vielleicht sogar abhaken muss. Also möglicherweise waren jetzt die letzten Wochen noch wesentlich wärmer als der 97er Sommer und der 98er, mein zweiter Sommer in Schweden, war ja kühl und verregnet, sodass ich nicht ein einziges Mal im See war. Nun ja, das ist mir hier nicht passiert. Also ich hätte eigentlich fast andauernd in den See hüpfen können. So, hier noch ein Schluck Wasser. Was soll ich denn da so? Ja, bevor ich da, ich werde sicherlich auch noch mal auf Schweden zurückkommen, noch mal ein kurzer Einschub. Schon die letzte Sendung beschäftigte sich ja mit dem Jahr 2012, das in diesem Jahr parallel verläuft, also der 10. August 2018. Ein Freitag war auch 2012 ein Freitag. Folglich habe ich an diesem Freitag auch Radiosendung gehabt. Das war aber damals vor 6 Jahren so, dass ich ja hier in Hamburg war, zu meinem ersten Sommer in Hamburg, der ja auf und ab verlief. Ich weiß noch, die ersten Tage Mitte Juli war es eigentlich so ein typisches deutsches Sommerwetter und ich war grau und verregnet und die Zeitungen schrieben Sommer verzweifelt gesucht. Ich erinnere mich noch und dann wurde das so, ja, eine Woche später, ich habe jetzt gelesen, ab 23. Juli bis 23. August, das nennt man die Hundstage. Es kommt nicht vielleicht deswegen, dass einem da Hundselend oder Hunde heiß möglicherweise ist, sondern am 23. Juli geht das Sternbild des Hundes auf und am 23. August, wenn ich es richtig gelesen habe, wieder unter. Und da dieser Zeitraum, das ist ja dann so ungefähr der Hochsommer, besonders heiß ist, nennt man das dann gerne wahrscheinlich so in den Bauernregeln und im allgemeinen Kalender die Hundstage. Ich habe übrigens passend dazu während meines Schwedenaufenthalts von W.G. Sebald die Ringe des Saturns gelesen, die mit der Erwähnung der Hundstage beginnen, nämlich dass der Herr Sebald oder ein ungenannter Erzähler, man kann aber vielleicht davon ausgehen, dass er eben W.G. Sebald hier von sich selber berichtet, eine Fußwanderung entlang der Küste der englischen Grafschaft Suffolk machte, um eben um diese Na, bei ihm zum Ende der Hundstage, Ende August. Übrigens ein sehr schönes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Von die immer wieder die Abschweifungen neben den quasi Reisebeobachtungen, Notizen der Landschaft, dass er bei bestimmten Punkten der Landschaft, bei Herrenhäusern, Brücken, Eisenbahnen oder auch Ortschaften, kommt er zum Beispiel an der Ortschaft Dunwich vorbei. Das sind heute nur noch eine Handvoll Häuser. Im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert, war das eine der größten Städte Englands und machte London Konkurrenz. Und dann gab es eine Reihe von Sturmfluten, die das prosperierende Dunwich in die See rissen und im Verlaufe der Jahrhunderte mehr und mehr und mehr. Im 19. Jahrhundert sind die letzten Gebäude, Kirchen und Klöster, wahrscheinlich Ruinen der Klöster, denn die Klöster sind ja in England schon im 16. Jahrhundert aufgelöst worden. Die sind allesamt ins Meer gestürzt und heute ist Dunwich eigentlich nur eine kleine, so liest man da, Ansammlung von Häusern und der größte Teil kann man dann wiederum bei Wikipedia nachlesen, er liegt unter dem Meeresgrund in einer Masse von Sand, Schlick und Geröll. Da wird heutzutage ausgegraben, Meeresbodenarchäologie oder so nennt sich das und da werden eben die Gebäude nicht wahr, die es damals gab, als Dunwich noch näher an der See lag, werden heutzutage ausgegraben und da werden eben Steine, der es gab, glaube ich, 8 Kirchen und mehrere Klöster in Dunwich und von den Kirchen liegen etliche am oder unter dem Meeresgrund eben in dieser Sedimentschicht. Ja, also darüber erzählt der Erzähler oder eben dieser W.G. Sebald über einige Herrensitze, die ja metaphorisch gesehen beinahe ein ähnliches Schicksal wie Dunwich erlitten haben. Manche sind komplett umfunktioniert, nicht? Also so Safari-Park oder ähnliches, nicht? Andere sind bloß Anhängsel der Landwirtschaft. Ganz am Ende der Reise trifft er einen Menschen, Holländer oder Polen, der auf der Suche nach einem 1000 Hektar großen landwirtschaftlichen Gebiet ist und dabei erklärt, dass bei dieser Größenordnung bekommt man das Herrenhaus quasi kostenlos dazu. Muss ich ja immer auch vorstellen, dass der Unterhalt dieser Häuser, das wird auch in einigen Beispielen erläutert, gleich von einer irischen Familie, ich weiß nicht, ob er in England ob er dann Rückgriff macht auf eine Wanderung oder eine andere Person, jedenfalls geht es um eine irische Familie und ein Herrenhaus in Irland, das so langsam zerfällt, bis dann seine Bewohner in ein Schuppen oder ein Nebengebäude ausweichen und dort eben hausen und campieren, glaube im Küchenschuppen oder ähnlichem. Ne? Das Herrenhaus ist nicht mehr zu unterhalten, das Dach stürzt ein. Und weil sie eben so, das oftmals, man stellt sich ja oft vor, ne, dass sie da über Jahrhunderte hat die Familie mit ihren Dienstboten, Angestellten in so einem Haus gelebt, nicht? Und dass man das eben dann, dass sich ja da so eine Anhänglichkeit und Treue einstellt, nicht? Ist es, ich weiß gar nicht wo, ob es bei Proust oder ist es in Jünger, den Pariser Tagebüchern, dass irgendein Adliger erklärt, seine Familie habe im Laufe der letzten 800 Jahre 3 Schlösser verwohnt. ja, das ist ja was unser eins nicht so recht zustande kriegt. Ist auch heutzutage, glaube ich, nicht mehr ganz so angesagt. Ne? Naja, also ich wäre ja froh, wenn ich so ein kleines Schlösschen für mich selber hätte. Ich habe ja, ich muss sagen, neulich noch mal auf so einer Immobilienseite geguckt und habe immerhin jetzt gerade ein ganz interessantes Objekt in der Nähe von Ahrensburg ausfindig gemacht. Da werde ich vielleicht mal jetzt am Wochenende vorbeifahren und mir das mal angucken. Also wenn man hier, und das dürfte in Frankfurt nicht anders sein, sowas wie ein Haus sucht, dann bekommt man in der Regel so familientaugliche Objekte auf der grünen Wiese angeboten. Ich war so mit dem obligaten Carport und dann steht da auch schon so eine Hüpfburg oder wie das heißt, auf dem Gelände. Ne? So das Signal, hier können Kinder einziehen. Ne? Das scheint offensichtlich, naja, wenn man sich auch die Preise anguckt. Ich war neulich in Rissen am Bahnhof, habe ich in so einen Markt Büro geschaut, die allerschlimmsten Reihen-End- und Reihen-Mittelhäuser für 600.000, 700.000 Euro. Und man denkt sich, ja, ne, das kann ja auch nur. Ne? Zum Beispiel, ja, Eva Illus schreibt in einem ihrer Bücher, auch hier Parenthese, als ich die Tage, nein, es war schon in Schweden, habe ich über Twitter versucht, einen Marmeladentweet ausfindig zu machen. Ja, jetzt mache ich einen kleinen Schlenker hier. Ich hatte nämlich letztes Jahr in Schweden in einem Dorf, in dem Konsum, das ist der teuerste Supermarkt dort, habe ich so 2 Töpfe Marmelade, eine so eine rote Beere und eine so eine gelbe Beere, Rönnebeer-Gelee, kurioserweise von der dänischen Firma. Die waren sehr lecker und dieses Jahr gab es die nicht mehr. Und dachte ich, wie blöd. Und ich dachte, ich hätte einen von diesen Marmeladentöpfen auf Twitter gepostet. Nun ja, man weiß ja, es ist nicht ganz einfach, auf Twitter ältere Tweets zu finden. Man kann ja prinzipiell scrollen, aber durch dieses Endless Scroll nennt sich das, ne? Man scrollt und scrollt und scrollt und kommt immer nicht ans Ende, ne? Es sei denn, man ist gerade erst bei Twitter eingestiegen vor 3 Wochen oder so, ne? Das gibt es ja auch. Also Ja, was wollte ich sagen? Genau. Und da habe ich dann rumgeguckt, gesucht und festgestellt, es gibt tatsächlich bei Twitter so eine Art Abfragesprache. Da kann man auch Zeiträume eingrenzen, since und until passend. Und dann habe ich versucht, letztes Jahr im August und im September wo ich denn diesen Marmeladentweet hatte. Und ich habe es nicht gefunden. Naja, wie komme ich jetzt da drauf? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ne? Jedenfalls, ja, das habe ich da nicht. Habe ich diese Marmelade da nicht gefunden. Genau, und das ist es. Und bei dem Rumsuchen habe ich dann auch so ein paar ältere Tweets vom August 2017 gefunden. Ist immer mal nett, wenn man da nochmal reinguckt. Jedenfalls deswegen komme ich auch auf Eva Illus. Damals hatte ich geschrieben, warum Kunst wehtut. So ein Buch müsste man mal analog zur Eva Illus schreiben. In einem ihrer Bücher, ich habe, glaube ich, gerade hier nochmal Gefühle in Zeiten des Kapitalismus mir rausgesucht. Da schreibt sie ja auch darüber, das Ideal des heterosexuellen Pärchens, dass diese Konfiguration erst gewissermaßen den vollständigen Zugriff auf die materiellen Ressourcen ermöglicht. Also wenn zwei sich zusammentun, nicht, ist ja klar, dass es dann, wie heißt das dann, Synergien sich ergeben. Ne? Klar, also die können dann zusammenziehen, ne, brauchen nicht zwei getrennte Wohnungen, ne, können gemeinsam sparen. Ne? Wie heißt das da im Eherecht, Gütertrennung oder Zugewinngemeinschaft? Ne? Also es ist ja sowieso, wenn es, glaube ich, nicht ausdrücklich vermerkt ist das, was im Laufe der Ehe angeschafft wird, ist dann bei einer Zugewinngemeinschaft, ne, das Auto oder das Eigenheim oder was weiß ich, die Goldstücke im Tresor oder sowas oder die Kunstwerke, ne, ist ja auch was, ne, so sich zusammenlegen sollen, was weiß ich. Einen, sagen wir, Horst Janssen, oh Gott, oder Paul Wunderlich, oder, ne, was habe ich neulich noch gesehen, bei einer Bekannten, die hatte so ein Buch aus Bonn, da gibt es gerade eine Ausstellung über das 68er, uiuiui, ja, ach, und das haben wir ja auch vor 100 Jahren, nee, oh, das wäre es, 100 Jahre 1968, nein, dieses Jahr, nee. Nee, egal. Ja, und wie heißt dann noch mal? Jetzt komme ich nicht da drauf. Dieser Berliner Maler, mein Vater hatte auch ein Bild von dem, schrecklicher Typ. Jetzt komme ich nicht drauf. Deswegen, weil ich den so überhaupt nicht mag. Ist auch so ein Retro. Ne? Im Grunde sind das hier interessante Phänomene, wenn ich auch hier kurz mal wieder ablenken darf, Horst Janssen, sozusagen so Antimoderne, ne? Oder in USA Andrew Wyeth, ne? Der solche und dann gibt es halt, das hat halt auch so seine, sage ich mal, seine Abstufungen, da gibt es bessere und schlechtere, Schlimmes, Ernst Fuchs oder hier eben aus Hamburg, dieser Paul Wunderlich, ne? Jetzt bestimmt komme ich nochmal auf diesen Berliner Typen. Na, egal. Ja, ne? Also in dieser Zugewinngemeinschaft kann man theoretisch auch Kunst kaufen. Und wenn es dann zur Scheidung kommt, dann muss die Leinwand in zwei Stücke geschnitten werden. Ma, das wäre doch super, der Picasso oder sowas. Ne? Du die eine, ich die andere Hälfte. Ne? Ist das schon mal vorgekommen? Wahrscheinlich nicht, aber es wäre doch mal cool. Aber sie haben neulich. Haben Sie nicht einen Picasso auf der Rückseite von irgendwas gefunden oder andersrum? Der Picasso hat, ja, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Jemand wird es schon vielleicht finden, aber nicht wahr? Das sind ja dann auch so Sachen, ne? Irgendwie, Picasso hat auf die Rückseite von dem Van Gogh gemalt oder sowas, ne? Das wären ja Dinger, ne? Naja, also da in Bezug eben auf diese Eigenheime, ja, die eben quasi für die Finanzkraft, ne, Pärchen mit Kind, ein Kind oder sowas, ne, ausgerichtet sind, ne. Aber wie gesagt, ich kenne hier Freunde meiner Schwester, oh, die beide Vollverdiener, nicht, die haben sich ordentlich schwer getan. Also ich meine, muss mir ja auch mal, na, 600.000, 700.000 Euro, das musst du erst mal stemmen, ne. Da fragt man sich, woher die Leute das Geld herhaben, ne. Naja, also ich werde mal gucken, ob das da in Ahrensburg, das Problem bei dem Ding, und wahrscheinlich ist es deswegen auch nicht ganz so teuer, es liegt relativ weit von der nächsten Bahnstation weg, ne? Also da, das war ja auch schon bei dem anderen Objekt, was ich letztes Jahr habe. Es ist so, ich bin schon seit 2 Tagen, es ist so am Kribbeln, ne? Dass ich so überlege, könnte es was sein? Und dann der Garten, ne? Und was muss man dann machen, ne? Ich habe eben mit einem Bekannten telefoniert und der meinte, naja, da muss man ja noch 50 oder 100.000 reinstecken. Uiuiui, ne? Nicht wahr? Aber das, ja, nicht wahr? So, es ist ja nun so, dass ich irgendwann mal so zu dem Entschluss kommen muss, ne? Frankfurt, Hamburg, Hamburg, Frankfurt. Nicht wahr, dass ich mich hier endlos in dieser Mietwohnung hier zubringen will, nicht wenigstens auf jeden Fall auch nicht, solange meine Mutter lebt, nicht? Also das steht ja auch noch an, ne? Ich bin ja Freitag aus Schweden zurückgekommen und dann bin ich Montag, Mo was, Montag? Ja, Montag schon gleich wieder nach Potsdam, ne? Dienstag wieder zurück, nächste Woche wieder, nicht? Also im Grunde ist es ja auch so, dass da nichts anderes momentan, jedenfalls nichts anderes bleibt. Ne? Ich dachte noch die Tage, wie heißt das bei Freud? Es ist nicht die Mutter, also ist es die Mutter. Es ist nicht die Mutter, also ist es die Mutter. Das könnte ich fast jeden Tag seufzen. So, gut, ne? Nochmal einen Schluck Wasser, ja. Es ist nicht die Mutter, also ist es die Mutter. Weil das kann ich jetzt die ganze Sendung hier, ne? Dann sperren sie mich oder sowas, ne? Ja, so. Jedenfalls so ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt endlich mit dem Eigenheim, ne? Ja, genau, das ist doch endlich im Eigenheim, ne? So. Ja. So, vielleicht war ich da überhaupt schon abgebogen, dass ich den 10.8.2012 erwähnte. Das war ja eine Sendung, die hatte ich eine Woche vorher hier in diesem Lokalradio aufgezeichnet. Und genau, und dann habe ich das per CD nach Frankfurt geschickt. Und dann war ja hier, ne, und ich weiß, ich war hier auch bei mir bekannten Künstlern. Da habe ich auch bei denen in der Küche mal, nee, wir haben über, ja, ich war bei denen in der Küche, aber wir konnten es natürlich nur über Internet hören. Hier ist ja quasi kein On-Air-Empfang, nicht? Ich finde es immer ganz nett, wenn ich mal meine eigene Sendung live höre, ne? Naja, ist ja dann nicht live, ne? Naja, das war eben damals, ich denke, die Sendung wird sich noch irgendwo im Archiv finden. Da ging es ja auch, wenngleich ich zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 2 Wochen in Hamburg war, ging es ja auch um die Off-Spaces hier, die ich schon zu dem Zeitpunkt als Selbsthilfeprojekte bezeichnet hatte, nicht? Und es ist immer noch weiter. Wenn ich das so eben mit Hamburg, mit Frankfurt vergleiche, es ist im Grunde so dieser eine Soße, dieser Bodensatz, wenn ich es mal so sagen kann, nicht eben, wenn ich Selbsthilfeprojekte, damit meinte ich eben quasi der letzte Stand, ne, dass es sich da gar nicht um eigenständige Positionen handelt, sondern gewissermaßen um Positionen aus der Defensive heraus, ne, aus dem aus der Position heraus, uns will ja doch niemand. Ne? Dann müssen wir halt irgendwie sehen, dass wir uns unsere eigenen Strukturen schaffen, nicht? Aber das eben nur also quasi auf dem allerniedrigsten Niveau. Ne? Man kann natürlich eben, und das war, glaube ich, zu Teilen in den 90er Jahren in Frankfurt und in Hamburg und in Berlin, dass man Off-Spaces trotz eben dieser Position, dieser Defensivposition, ne, ich meine, wir hatten ja auch damals schon in Frankfurt eben so das MMK und Portikus und so weiter, ne, und so, ne, dass man trotzdem gesagt, ja, aber wir sind zwar in der Defensive, ne, so ein bisschen im Sinne von dem, wie heißt der denn, Desertot, Michel Desertot, Strategie und Taktik. Ne. Strategie, sagt Desertot, ist jemand, der von einem eigenen Territorium aus operiert, und Taktik ist jemand, der kein solches Territorium hat. Ne. Und man könnte eben sagen, die Off-Spaces der 80er und 90er Jahre waren Taktik. Taktische Phänomene, ne? Das oftmalig der Wechsel, ne? Wenn man zum Beispiel so Frankfurt die Galerie Fruchtig ansieht, ne? Die eine Zeit lang im Osthafen war und dann noch so ihr quasi Nachspiel an verschiedenen Orten hatte, oder das Phantombüro und ähnliche. Ne? Auch mein Multitrudi war immerhin an drei verschiedenen Orten. Also nun war das Heimat und Raum und Ortlose da und dort aufschlagen, quasi nomadisches Verhalten, nicht wahr? Dass man das versucht hat, in Avantgarde umzumünzen und zu sagen, jawohl, wir sind zwar auf eine Weise defensiv, taktisch eben im Sinne von Desertot, aber wir verkörpern hier eine neue Form der Kunst. Ne? Mit uns beginnt's, ne? Quasi das Morgenrot, Morgenröte, ne? À la Nietzsche. Naja, und das ist ja dann gewissermaßen sukzessive in eben diese Defensivposition, oder andersrum, der Avantgarde-Anspruch, der hat sich eben doch nicht so verwirklichen lassen, wie man das gedacht hatte. Ne? Wenngleich wir in Frankfurt-Offenbach ja um 2000 herum eine ganz gute Stellung hatten. Da gab es ja Gespräche mit dem Kunstverein in Frankfurt, nicht wahr? Also das sah ja auf so eine ganz gute Sache aus, aber dann hat es dann doch nicht, ne? Es war ja der letzte große Rundgang, war 2001, und dann brach das ein, und dann gab es nochmal so ein Geplänkel um 2007 rum, und dann kam die Stadt mit ihren Atelier-Rundgängen und dieser unsäglichen Bahnhofsviertelnacht, ne? Und damit wurde das auch gewissermaßen erstickt. Na, diese schrecklichen Atelierrundgänge. Was bin ich froh, dass ich da nicht mehr dabei bin. Naja, also wie gesagt, also letztlich ist das dann so, sage ich mal, noch 10 Jahre weiter, dass man im Grunde so eine Soße von beliebigen Räumlichkeiten hat, die dann dieses und jenes und dieses ausstellen, immer wieder den und immer wieder dieses und immer wieder diese oder jene Position. Noch vor den Ferien war ich im Fotoladen, und da traf ich hier so eine Künstlerin aus Hamburg, und die mir dann, ja, komm doch morgen da und da hin, wie hieß das dahinter, Conti, das ist auch so ein Ort, ein Ort des Nirgends, nicht wahr, so ein Nirgendwo, und ein ne? Im Grunde müsste man das ja, naja, aber Utopie, Utopien, naja, es sind nicht Orte. Im Grunde müsste man das alles als Unorte. Ich hatte überhaupt keine Lust. Also im Moment hat es mich noch, weil ich die Dame als Fotografin nicht ganz so schlecht finde, aber trotzdem hatte ich gemerkt, nee, gar nicht, was soll ich da? Ne? Das ist auch eben so ein Selbsthilfe, wenn man so will, Selbsthilfeprojekt oder ja, und so viel gibt es ja so, wie es die in Frankfurt gibt. Ne? Und das kann immer und immer so weitergehen. Ne? Ich dachte so neulich die Tage, Also was in der Kunst überhaupt nicht, oder ne, was auch mir so in meinen Überlegungen ne, zum Künstlerdasein nie so klar, also auch gerade anfangs nicht so klar war, war dieser ungeheure Bereich der Mittelmäßigkeit oder der noch schlimmer der unteren Mittelmäßigkeit. Ne? Also es gibt halt so dieses unendliche Feld der Hobbymalerei, ne? Und dann gibt es eben das ganz kleine Feld der Top-Künstler, ne? Wobei das ja auch noch wiederum seine Unterscheidungen hat, ne, von so den absoluten Stars, ne, also sagen wir mal so die Liga Koons, Hearst, Cindy Sherman etc. und dann so in die zweite, sag ich mal, was weiß ich, so Carsten Nicolai oder sowas, ne, wobei das ja auch fließend, ne, ja, nicht wahr? Und aber da, sage ich mal so, ab Position, sagen wir mal 1000 oder 1500 auf Artfacts.net, die haben das ja in den letzten Jahren unendlich ausgedünnt. Ne? Ich war, ich habe jetzt schon lange nicht mehr drauf geschaut. Ich war mal und ein paar andere, wir waren mal so bei 30.000. Ne? Und mittlerweile geht so die Artfacts, die Zahlen, die gehen jetzt bei bis 60, 70.000, ist ja klar, jedes Jahr kommen neue Künstler ins Spiel, die bei Artfacts gelistet und irgendeine Art von Bewertung haben sollten, wollten, könnten, müssten. Und ist ja klar, dass sich dadurch dann irgendwie dieser The Long Tail, dieser Rattenschwanz ausdehnt. Ne? Oben an der Spitze passiert wenig. Da ist so die Top Ten. Da hat man dann immer noch Beuys, Gerhard Richter, Warhol Richter und was weiß ich, was noch da so gibt. Ed Rusher oder solche Leute oder Rauschenberg und so weiter. Picasso, ne? Die Toten zählen ja auch. Muss mir hier einen Schluck trinken. 16 Uhr und 33 Minuten, Freitag, der 10. August 2018. Ihr hört das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, und wie ich sagte, eben dieses Feld dieser ungeheuren Mittelmäßigkeit. Ne? Also man selbst da, wo man das Gefühl hat, ja, da ist doch was. Ne? Ich hatte ja zum Beispiel hier den Eindruck, es gibt hier in Hamburg so eine kleine Gruppierung von Künstlern, die so außerhalb des normalen Kontexts agieren, ne? Auch denen zum Beispiel eben das Phänomen der Ausstellung nicht geläufig ist. Ne? Das sind ein paar, ne? Aber die sind ja auch im Kunstbetrieb marginalisiert. Ne? Also die werden mal da und dort erwähnt und scheinen mal da und dort auf. Also die spielen praktisch gar keine Rolle. Und im Grunde kann man sagen, ist das gleiche Niveau letztlich, wie die eben diese Ausstellungsräume bespielen, ne? Tag ein, Tag aus. Ne? Ich habe die Tage, als ich in Berlin war, wieder am Bücherbogen dieser Kunstbücherhalle am Savignyplatz habe ich so ein, auch interessant, so ein Buch, glaube ich, 84 oder 85 aus Berlin, Künstlerglück, Künstlerpech, das sich eben auch so mit der ja, Künstlerbiografie, dem Traum vom Erfolg oder nicht Misserfolg beschäftigt. Und einer schreibt da über, ja, so auch so einen gescheiterten Maler, der ja ein Jahr aus seine Bilder zu so einer alle können mitmachen Gesamtausstellung, ne? Salon hätte man das früher genannt, bringt. Und der Autor dann so ein wenig über dieses traurige Schicksal resoniert und sagt, naja, In der Normalwelt realisiert sich der Misserfolg gewissermaßen über die Pleite, ne? Also das Geschäft oder der Betrieb oder der Beruf, ne, geht pleite. Ne? In der Kunst ist das nicht der Fall. Man kann immer noch sterben und sagen, Ätschi Bätsch, ne, ich habe doch recht gehabt, die anderen sind doof. Nicht wahr? Man kann gewissermaßen, ne, das deckt sich ja so ein wenig mit meinem Aufsatz, wann ist Kunst ein Misserfolg, in meinem Blog Thing Labs, übrigens auch die Tage, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das schriftlich zu notieren. 5 Jahre, mein Blog Thing Labs, ne, ist auch das Gleiche, interessiert praktisch niemanden. Ja, ich habe so ein paar Zugriffe, manchmal komme ich so, zeigte so knapp 20 am Tag, aber man denkt sich da, und was hat das für eine Relevanz? Ne? Da sind Leute, die dann eben diesen Aufsatz, wann ist Kunst ein Misserfolg? 35 Sekunden, das ist schon eine Menge, oder halt schon mal mein Aufsatz, warum interessieren Sie sich für Kunst? 12 Sekunden. Eine Benutzungszeit oder Lesezeit, sowas. Ne? Also, ja, dass man sich nicht mehr auch, ich habe so ein bisschen aufgegeben, mir dem quasi so, jetzt Bezug auf das Kunstblog, dass ich mir denke, oh Gott, ne, ich mache das einfach so, wie ich das kann. Ne? Es ist mir einfach mein Schreibheft, ne? Also so, wie das geht, dass ich eben da meine Notizen hinterlasse, und wenn das einer lesen will, dann will das halt einer, dann kann sich einer das angucken. Ne? Also wenngleich, also der Aufwand ist ja nicht unbeträchtlich. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch da parallel mache ich ja noch unsere Falsterhus-Webseite. Ne? Da müssen wir ja, was den Datenschutz angeht, da wir ja da Buchungsvorgänge haben, beziehungsweise eben Formulare, wo Leute ihre Privatadresse hinterlassen oder persönliche Daten, wie das so schön heißt, hinterlassen. Ne, da müssen wir jetzt verschlüsseln, ne, das ist ja quasi zwingend vorgegeben. Ne, wiederum, nun ist aber diese Zertifikate, das ist nicht ganz ohne, ne, wenn man halt da nicht kostenpflichtig das machen will. Es gibt ja seit einiger Zeit so eine ganz schöne Initiative, Let's Encrypt, also dass man so einen eigenen Schlüssel, ne, also man braucht ja so einen Schlüssel, damit der Browser eben die Daten verschlüsseln kann, wenn sie abgerufen werden. Und diesen Schlüssel kann man auf dieser Seite Let's Encrypt, kann man den sich erzeugen lassen. Ne? Nun ist es aber so, eben, dass dieser Schlüssel, den man bekommt, der verfällt nach 90 Tagen, und dann muss man den wieder neu erzeugen, und das ist nicht ganz trivial. Ne? Ich habe ja schon ein oder mehrfach über diese Datenschutzgrundverordnung geschimpft und gejammert, dadam, ne, ja, und ich könnte jetzt noch, das ist ja gerade ein paar Tage nach der letzten Sendung, ne, dass das Bundesverfassungsgericht, also was wahrscheinlich deutsches Recht angeht, diesen Rundfunkzwangsbetrag endgültig abgesegnet hat, was ja hier, wenn ich es nur in einem Satz kommentieren kann, aller Kulturinfarkt, darüber sprach ich ja auch in meiner letzten Sendung, auch mit diesem Urteil wird eben dieses Prinzip Angebot in der Kultur zementiert. Ne? Der Staat finanziert ein bestimmtes Angebot, und wir Konsumenten werden dabei nicht gefragt, ob wir das konsumieren wollen, es reicht, dass das vorhanden ist. Die Möglichkeit des Empfangs, ne? Also ne, man braucht sich ja nicht zu wundern, dass es manche Verleger gibt, die da schmollen. Ne? Also, ne, die bieten ja auch die Möglichkeit des Empfangs oder die Möglichkeit der Nutzung, ne, die schönen Bücher und Zeitschriften. Was, ne, gibt es alles für tolle Bücher? Ne? Und mancher Verleger würde sich freuen, ne, wenn es da auch so eine Art von Bücherkonsum, Zwangsabgabe, Zeitungskonsum, Zwangsabgabe gibt. Ne? Aus unerfindlichen Gründen sind wir alle gezwungen, diesen zumindest was den Haushaltsstand angeht. Ne? Na, nicht ist kein Kopfgeld. Da haben ja einige georakelt, das Bundesverfassungsgericht könnte vielleicht die Haushaltsabgabe kippen und auf ein Kopfgeld übergehen. Nein, haben sie nicht gemacht. Also es bleibt auch bei dieser ominösen einzig die Zweitwohnung, nicht? Naja, das hält sich ja auch in Grenzen, die Menschen, die eine Zweitwohnung besitzen. Also ansonsten ist das alles rechtmäßig. Weiter wird man dann von den entsprechenden Rundfunkanstalten und dieser ominösen, wie heißt das Beitragsservice, ne, diesem schleimigen Namen, ne, als ob da irgendein Service wäre. Ne, man irgendwie Inkassounternehmen müssen wir das nennen. Ne, die wollen mein Geld, ne, für die Möglichkeit des Empfangs und den Nutzen, den das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Ja, warum darf ich nicht selber entscheiden, welchen Nutzen ich da sehe? Ne? Naja, so, ich komme da bestimmt wieder drauf, soweit. Und ja, vielleicht hier mal darauf einen Schluck, aber das wäre es doch so ein, jetzt wäre hier so ein Schnaps. Ne, ich glaube, das ist ja verboten. Ne? Das hat mir, da darf ich nicht, oder? Radio X. Ich glaube, nur die in der DJ-Nacht, die dürfen Alkohol konsumieren. Ansonsten tagsüber ist es verboten, bei Sendungen von Radio X Alkohol zu konsumieren. Während der Sendung, glaube ich, oder? Muss man die Statuten, die Programmkommission befragen. Ja, oder so wie in Schweden, da haben die ja dieses Leichtbier, Lättöl, nur was ich übrigens keine so schlechte Sache finde, da gibt es 2,1, 2,8 und 3,5% und das, was für uns ein ganz normales Bier ist, wird in Schweden schon hinterhältig, ne, muss man so sagen, Starköl genannt, Starkbier. Ja, ne, es kommt immer auf die Bezeichnung an. Ne? Wer käme hier auf den Gedanken, irgendwie unser Normalbier, das ja gar keinen so einen Namen hat, ne, Starkbier zu nennen. Ne? Starkbier, das ist so, gibt es ja aus Dänemark, so Faxe oder wie heißt das? Oder irgend so ein Elephant-Bier, ne, oder sowas. Ne? Das ist bei uns Starkbier. Naja, okay, vielleicht doch noch ein paar Worte zu Schweden, ne? Denn das hat ja so von den letzten 4 Wochen, die zwischen den beiden Sendungen lagen, so den größten Teil ausgemacht. Ne? Das war ja so, die Jahre über hatte ich immer so das Gefühl, ja, wenn es hier heiß ist, ist es in Schweden sehr viel kühler. Und ich habe ja immer so ein bisschen befürchtet, oder in Schweden das schlechte Wetter gefürchtet. Insofern bin ich auch hier mit Regenjacke, Wollpullover, langem Schlafanzug im Koffer, auch wenn es hier schon die Tage vor der Sendung relativ warm war. Aber ich dachte immer, man weiß ja nie, ne? Wenn das Wetter umschlägt in Schweden, kann es empfindlich kalt werden. Ne? Pustekuchen ist, wie ich schon eingangs erwähnte, extrem hetan. Ne? Also ich weiß jetzt nicht welche, aber es waren mehrere Tage, mehrere, ja, also fast durchgängig, ne, mit einigen Unterbrechungen, über 30 Grad. Ne. Also ein Freund von mir rief mich an letzte Woche und sagte, du, wir haben aber in Frankfurt 37, oh Gott, ne. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber es waren 32 Grad, ne, und zum Beispiel eben mein See da, vor der Haustür, der war schon so etwa 20 Zentimeter niedriger, also weil der wahrscheinlich relativ wenig Zulauf hat. Ne? Dann haben sich die, und weil er eben auch so viel flacher ist, und sowieso flach, haben sich auch die Wasserpflanzen weiter ausgebreitet und das macht dann keinen Spaß, da drin zu schwimmen. Ne? Da kann man höchstens so ein bisschen planschen, ne? Und dann eben in der Hitze auf dem klapprigen Fahrrad. Fahrrad an den anderen See zu fahren, das war natürlich sehr viel anstrengender. Wobei ich dann so auf die letzten Tage in der letzten Woche erstmal ursprünglich an dem zweiten Wochenende, da war so ein bisschen so eine Regenzeit, also an dem Samstag hat so den Nachmittag, gab es immer mal so kleine Schauern und an dem Sonntag bin ich dann erstmal am Nachmittag so da in der Hütte geblieben, wusste nicht ganz immer so auf das Regenradar geschaut. Naja, an dem Samstag bin ich dann am früheren Abend, dachte ich, jetzt ist alles nass und so, nicht durch den Wald, das macht keinen Spaß. Dann bin ich da über die Landstraße, weil ich dachte, na, die trocknet schneller und es ist weniger aufwendig zu fahren, als wenn man durch so nassen Splitt fährt. Die Wege da sind ja alle so mit so Schotter, nasser Schotter. Und dann bin ich an den See gefahren, den ich schon lange kenne. Der liegt eben den kenne ich immer, wenn man in das Gebiet fährt, dann kommt der so linker Hand. Ich war ein-, zweimal dort, da war relativ schlechtes Wetter und ich kam nie auf den Gedanken, da mal reinzuhüpfen. Und jetzt bin ich da hingefahren und war ganz angetan von der Wassertemperatur und auch irgendwie, so jeder See da ist anders, ne? Von der Temperatur und auch so, es sind ja in der Regel so eher moorige, nicht wahr? Also manche sind tief, manche weniger, auch so wie das Ufer verläuft. Ne? Was ist das? Hat es sich jetzt hier? Aha, ich habe ja hier so ein, gucken. Wir hier so ein Ding mitlaufen. Oh, jetzt muss man mal gucken. Keine Ahnung, was es jetzt macht. So, nicht, dass ich hier den verpasse. 16 Uhr und 48 Minuten. Ja, jedenfalls bin ich an diesen See gefahren und war sehr angetan von der Wasserqualität und bin, oh, jetzt höre ich schon wieder auf. Videoaufnahme, ach, nicht genügend Speicherplatz, na sowas, wie ist das denn gekommen? Naja, gut, dann kann man da nichts machen, ne? Will er hier nicht. Warum nicht genügend Speicherplatz? Naja, ich lasse ja immer mal so ein Video mitlaufen. Naja, ich habe auch da, ich will es jetzt nicht über den Kamm scheren, aber ich habe ja vor drei oder vier Sendungen, hatte ich ja zum ersten Mal hier über mein altes iPhone so ein Video mitlaufen oder mit aufnehmen lassen, was gut funktioniert hat. Das habe ich dann auf YouTube gestellt und hatte da auch einige Zugriffe. Und wenn es mich nicht täuscht, nachdem ich das jetzt mehrmals gemacht habe, gehen auch da die Zugriffe zurück. Ja, es hat immer so dieses, immer muss irgendwas neu und aufregend sein. Ne? Also dabei, na, das ist so was, ich könnte mich da schon wieder aufregen, ne? Und anfangen zur Publikumsbeschimpfung, ne, dass das ja auch nichts nutzt. Also versuche ich hier noch mal weiter. Ja, wie gesagt, also ich hatte ja eine gute, immer wieder eben, als ich jetzt die letzten Jahre in Schweden war, befürchtet, das Wetter könnte zu schlecht sein. Ne? Aber jetzt muss ich eventuell auch mir überlegen, was ist, wenn es zu gut ist. Ne? Also viel ist ja auch da gar nicht. Ne? Meine Hütte zum Beispiel in Schweden ist voll auf Süden ausgerichtet. Ne? Das ist ja auch für Schweden neu, dass plötzlich eben da so knalliger Sonnenschein über 30 Grad. Ne? Das ist ja jetzt, ne? Also man könnte sagen, ne? Das ist ja eben nicht Spanien oder Griechenland oder Italien, Süditalien, wo man da an die entsprechenden sozusagen Einstrahlungen gewöhnt ist, ne? Wenngleich ich las die Tage Portugal 45 Grad, das ist auch für dort ungewöhnlich, nicht wahr? Also es war so, dass ich mich doch sehr, sehr anpassen musste, was unter anderem auch gelitten hat, ist meine Fotografie. Ich hatte ja zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr meine analoge Kamera dabei und knalliger Sonnenschein mit kräftigen Schatten, das ist so überhaupt nicht meins. Das letzte Mal hatte ich ja etliche graue, trübe Tage, in denen ich dann den Wald fotografiert habe. Beziehungsweise bei Sonnenschein hatte ich auch immer wieder schöne Wolkenformationen. Und das war diesmal war, wenn Sonnenschein knallig war, dann waren auch keine Wolken, ne, wie man so sagt, irgendwie wolkenloser blauer Himmel, gewissermaßen dieser Idealzustand, ne, des Sommers, ne, den kann man ja immer wieder mal genießen, aber nicht Tag um Tag um Tag, dann bekommt es sowas beinahe irgendwie Erdrückendes, ne, und dann hatte ich gelegentlich mal in den letzten Tagen, da wollte ich noch mal den Blick über meinen See fotografieren, den mag ich ja immer wieder besonders, könnt ihr auch in meinem Blog ThingLabs schauen. Und dann war es so, dass ich so eine Wolkenbank vor die Sonne legte. Also ich hatte immer so den Eindruck, so dass die, ja, die Abendstimmung, die untergehende Sonne, so gegen 19 Uhr, dass wenn die dann so über den See streicht und die bewaldeten Uferstreifen beleuchtet, so flach golden, orange, dass das die schönste Stimmung wäre. Und dann kam so eine Wolkenbank, die sehr dramatisch aussah, und die legte sich dann über die Sonne, und dann habe ich da über eine Stunde gewartet und nichts passierte. Und dann natürlich die Sonne geht ja irgendwann hinter dieser Wolkenbank unter, und so habe ich dreimal habe ich darauf gewartet, und ich hatte ja noch aus einer Session, als ich im Wald war, die Woche zuvor hatte ich Diafilm. Ich habe mich da von einigen Blogbeiträgen mal inspirieren lassen. Ne? Da gibt diesen sagenumworbenen Fuji-Dia-Film Velvia 50, der wird ja angeblich von Landschaftsfotografen wegen seiner Schärfe und seiner Farbsättigung besonders geschätzt. Aber das Problem an Dia-Film ist ja ist einerseits der geringe Kontrastumfang, also was eben bei Sonnenschein, knalligem Sonnenschein eben auftritt. Ein heller oder strahlender Himmel und tiefe Schatten, das mag der gar nicht, ne? Und was noch eben hinzukommt, ist die geringe Empfindlichkeit, ne? 50, mein 50 ASA, ne? Und eben, wie gesagt, und dann kommt eben noch die Anforderung, dass man sehr genau belichten muss. Also das habe ich letztes Jahr ausprobiert, Negativfilm, der ist bei Überbelichtung relativ unproblematisch, während Diafilm sowohl bei Unterbelichtung, das geht noch so ein bisschen, aber Überbelichtung ist besonders empfindlich, weil da dann die Lichter, wie man sagt, ausfressen. Ne? Ist ja klar, das wird immer durchsichtiger. Und das geht eben bei Diafilm, geht das relativ drastisch, während umgekehrt bei Farbnegativ, je mehr Licht draufkommt, das geht dann in so eine relativ gemäßigte, sozusagen dichte Sättigung. Man kann das auch übertreiben, aber es gibt im Netz so Seiten, wo man so vier-, fünf-, sechsfach überbelichtet, und da kommt immer noch ein recht gutes Ding bei rum, während bei Diafilm ist es genau das Gegenteil. Naja, jedenfalls, ich hatte noch zwei Aufnahmen in der quasi Schachtel, also in dieser Filmrolle, die wollte ich dann unbedingt für den See, und habe erst im dritten Anlauf, und auch da war es jetzt nicht ganz optimal, also nur von den Wolken her und der Lichtstimmung, und das war aber was, ich glaube, es war sogar mein letzter Tag, oder letzter Tag und letzter Abend, und die wollte ich unbedingt ausnutzen. Ne? Ich habe heute die beiden, ich habe nur zwei Rollfilme belichtet, einen Diafilm und einen Farbnegativfilm, drei Planfilmkassetten schwarz-weiß. Ich glaube, heute sollte ich mal anfangen, die zu entwickeln. Das letztes Jahr habe ich ja, war ich ja so blöd und habe da die Kassetten mitgeschleppt, ohne vorher überprüft zu haben, ob überhaupt Filme drin sind. Weiß bis heute nicht, wie mir das gelungen ist. Ne? Aber ich will jetzt jetzt mal hoffen. Ne, mal sehen, ne, meine ersten Großformat Schwarz-Weiß aus Schweden, wie mir das gelungen ist, ja, also das war so ein bisschen bei dem eben dieser Extremen, ne, und natürlich eben auch, es ist eben halt auch, wenn man da mit dem Fahrrad gezwungen ist, so ein paar Kilometer zu fahren, ne, in der großen Hitze, und es stellte sich raus, dass vermaledeit jede Straße nach Süden zu gehen schien. Ne? Und dann kam ihnen noch hinzu, dass da, wo nur ein Stück Infrastruktur war, sei es ein Steg oder eine Umkleidekabine oder eine Toilette, so eine Trockentoilette an den Seen in meiner Umgebung, da war es voll. Ne? Also es gab so letztes Jahr und vorletztes Jahr hatte ich so einen See, da gab es sogar weiter im Wald so ein kleines Café, das mochte ich sehr, weil man da konnte man so im Wald sitzen, so ein bisschen entfernt vom Kindergeschrei des Strandbads und da so einen Kaffee trinken. Aber auch dieses Bad war dieses Jahr, ja, man muss schon sagen, fast maßlos überfüllt, nicht? Ich habe mir das so ein bisschen dadurch erklärt, dass die Schweden wahrscheinlich auch zu Hause geblieben sind bei den Temperaturen und sich gesagt haben, warum ins Ausland, nach Spanien oder so, wenn wir das zur der Haustür haben. Ja, ich sehe hier so 16 Uhr und 57 Minuten, Freitag, der 10. August 2018. Zeit für heute diese Sendung zu beschließen. Die nächste Sendung gibt es dann erst wieder mit einem Sprung in 5 Wochen am Freitag, den 14. September 2018. Bis dahin, ich werde mal sehen, was jetzt hier aus diesem Video geworden ist oder ob ich da nochmal eine Tonaufnahme hochlade. Ihr werdet das sehen bei stefanbeck.de, das-Seminar. Ich danke für heute fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.